Live von der Sommerbibelschule. Eindrücke und Gedanken zum Jakobusbrief. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, Nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und diese Woche habe ich für euch exklusive Eindrücke von der Sommerbibelschule in Volkenroda.
Ja, Jürgen und Marco, den ihr vorhin gesehen habt, das sind irgendwie so die Väter der Sommerbibelschule. Ich sage nicht Großväter, so fies bin ich nicht. Genau, die Erfinder irgendwie der OBS, dem Vorläufer der Sommerbibelschule. Also ihnen haben wir irgendwie zu verdanken, dass es uns gibt. Und wir sind dir sehr dankbar, dass du uns noch nicht verlassen hast, sondern immer noch uns junge Kirche aushältst. Und genau, deine Weisheit mit uns teilst. Wir schätzen dich als väterlichen Freund und wir sind sehr dankbar, dass du heute die Predigt halten wirst und ich würde gerne noch dafür beten.
Es gibt diese Momente, von denen Katrin eben gesprochen hat. Man geht wegen einer kleinen OP. Es ist eine Herz-OP, aber du denkst dir nichts dabei. 0,6% Wahrscheinlichkeit, dass es Probleme gibt. Du gehst ins Krankenhaus und du greifst voll in die 0,6%. Und wachst irgendwie 42 Stunden später in einer Intensivstation wieder auf und hast nicht nur deine ursprüngliche OP gemacht, sondern gleich noch eine Not-OP hinterher, weil das alles einfach mal komplett schief gelaufen ist. Und in der Zwischenzeit weiß deine Frau nicht, kommt er durch, kommt er nicht durch. Und du hast dich an der Stelle ja nicht innerlich darauf vorbereitet, sondern das kommt einfach. Es kommt und das ist Leben. Ich möchte heute zwei Dinge mit euch tun. Ich möchte auf der einen Seite mit euch nachdenken über Jakobus Kapitel 5, die Verse 7 bis 11. Ich möchte das auslegen. Und danach hat mich meine Tochter gebeten, sag doch mal was dazu, wie man am Glauben dranbleibt, so über die Jahrzehnte hinweg. Es gibt also eine Doppelpredigt. Die wird nicht doppelt so lang, aber es ist trotzdem zwei Teile. Ich werde euch den einen Teil auslegen und dann etwas sagen zum Thema dranbleiben. Dranbleiben ist für die jungen Leute vielleicht eine lustige Sache, weil ihr ja noch nicht mal alle angefangen habt, aber es wird trotzdem irgendwie wichtig sein, durchzuhalten. Schlagt bitte auf Seite 94 in den Teilnehmerunterlagen. Dort findet ihr den Text und ich möchte am Anfang sagen, wo wir stehen. Wir waren heute Morgen in der stillen Zeit stehen geblieben bei einem Text, der eine Warnung darstellt. Warnung an Großgrundbesitzer. Und jetzt geht Jakobus einen Schritt weiter. Er wendet sich jetzt an die Unterdrückten. Also, wie soll ich, wenn ich Gewalt erfahre, reagieren? Antwort: nicht auch mit Gewalt, sondern mit Geduld. Jakobus Kapitel 5, Vers 7. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Die Antwort auf böse Zeiten ist nicht böses Verhalten, sondern Geduld. Was ist Geduld? Geduld ist die Fähigkeit, inmitten von Herausforderungen, von Provokationen einfach mal langmütig zu bleiben, nicht aus der Haut zu fahren. Geduld ist, wenn ihr das studiert, eine Frucht des Geistes. Sie ist ein Zeichen dafür, dass ich in meinem geistlichen Leben ein reifer Christ bin, dass da was gewachsen ist, dass Jesus in mir sichtbar wird. Warum kann ich als Christ einfach geduldig sein, obwohl mir doch Böses widerfährt? Und die Antwort ist ganz easy. Die Antwort lautet: ich kenne den Gott der Geschichte. Ich kenne den Gott, der wirklich den Überblick hat. Ich kenne den Gott, der genau weiß, was wann dran ist. Und deswegen kann der Psalmist Folgendes formulieren. Psalm 37, die Verse 5, 7 und 8. Dort heißt es: Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. So, Frage: Was ist, wenn ich das mache und es dauert jetzt ein wenig? Das macht ja manchmal Gott, ja? Er handelt nicht gleich. Vers 7. Schweige vor dem Herrn und harre auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der böse Pläne ausführt. Lass ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht, es führt nur zum bösen Handeln. Oder Psalm 27, Vers 14 schlägt in eine ganz ähnliche Kerbe. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz erweise sich als mutig und harre auf den Herrn. Wisst ihr, das, was ihr hier mitbekommt in den Psalmen, das nennt man heute intelligente Selbstfürsorge. Also ich bin mitten im Chaos und ich spreche zu mir selber, zu meiner Seele, die da in mir so ganz unruhig ist. Ich sage meiner Seele, hör her, Seele, harre auf den Herrn. Hör bloß nicht damit auf Gott zu warten. Und in dieselbe Kerbe, die wir hier bei den Psalmisten sehen, in dieselbe Kerbe schlägt Jakobus. Jakobus Kapitel 5, Vers 7 heißt es, habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld. Stärkt eure Herzen. Ich meine, ich bin kein Bauer. Und ich habe auch echt alles, was ich über Bauer sein weiß, weiß ich nur, weil ich in der Bibel über Bauern lese. Sonst hätte ich noch weniger Ahnung. Aber so ein Bauer, der weiß, dass seine Ernte, wenn sie was werden soll, zwei Regenzeiten braucht. Sie braucht den Frühregen, der witzigerweise von unserer Zeitrechnung aus im Spätherbst stattfindet. Und sie braucht den Spätregen, der witzigerweise, wenn wir da drauf schauen, im Frühjahr stattfindet. Also er braucht diese beiden Regenzeiten und er wartet darauf, dass die einfach passieren. Ein Bauer wartet. Und leidende Christen tun einfach genau dasselbe. Sie wissen, dass ihr Leid Teil einer, ich nenne das mal, einer größeren Erntegeschichte ist. Es geht darum, dass wir Frucht bringen. Und wenn ich das Neue Testament daraufhin studiere, dann werde, also wie man so Frucht bringt und wo Leid da eine Rolle spielt, dann werde ich feststellen, dass Gott Leid einsetzt, zum Beispiel um Rettung und Wachstum und die Ausbreitung des Evangeliums zu fördern. Also wenn du Leid erlebst, dann liest du in der Bibel von Leuten, die leiden und sie werden im Glauben gestärkt. Und wir lesen von Leuten, die leiden und plötzlich merken wir, die Gemeinschaft der Gemeinde wird besser. Oder wir lesen von einer Gemeinde, die verfolgt wird, die leidet und plötzlich breitet sich das Evangelium aus. So, jetzt wieder zurück. Der Bauer wartet geduldig, weil er weiß, dass die Zeit gebraucht wird. Und wir dürfen ganz genau so geduldig sein. Auch wir dürfen warten. Mitten im Leid, da wo Dinge schwierig sind. Wir dürfen einfach warten und zwar auf die Ankunft des Herrn. Nochmal zu dem Text, Jakobus Kapitel 5, die Verse 7 und 8. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Vers 8. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Jesus kommt wieder. Das wissen wir. Wenn wir hier im Text von Wiederkunft oder Ankunft des Herrn lesen, dann müssen wir, die wir die Bibel so ein bisschen kennen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu schnell an die Wiederkunft Jesu zum Gericht denken. Also wir wissen, dass am Ende der Zeit Jesus, da wird dann plötzlich überall Frieden sein und ganz unerwartet in einer Zeit des Friedens wird der Herr Jesus zum Gericht wiederkommen. Aber, und das ist jetzt wichtig, dass wir das verstehen, dieses Wiederkommen zum Gericht ist nicht das einzige Kommen Jesu. Er wird vorher schon mal zum Gericht über Israel kommen. Das hat dann auch tatsächlich 70 nach Christus stattgefunden. Und wenn ihr die Offenbarung lest, dann werdet ihr feststellen, dass der Herr Jesus dort zu unbußfertigen Gemeinden spricht und sagt, hey, ich werde auch kommen, nämlich um zu richten. Da heißt es zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 2, Vers 5, denke nun daran, und da spricht er an die Gemeinde in Ephesus, die hat die erste Liebe verlassen. Und Jesus sagt zu dieser Gemeinde, denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht so, komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Ich will euch das so zeigen, weil wir, wenn wir von der Ankunft oder Wiederkunft des Herrn reden, da denken wir gerne ganz weit nach vorne. Aber es kann sein, dass Jakobus hier gar nicht dieses spezifische Kommen Jesu am Ende der Zeit vor Augen hat, sondern allgemein, ganz allgemein, ein richterliches Eingreifen von dem Herrn Jesus meint. Man könnte also die Stelle aus dem Jakobusbrief auch ein bisschen freier übersetzen, in dem Sinne, dass man dann sagt, habt Geduld, Geschwister, bis der Herr eingreift und euch rettet. Habt Geduld, fasst Mut. Warum? Weil sein Eingreifen nahe ist. Jetzt, inwiefern ist das Eingreifen Jesu nahe? Antwort, insofern als Jesus, oder sagen wir es mal allgemeiner, insofern als Gott mit uns keine Spielchen spielt. Also es geht Gott nie darum, dass er uns Böses tun möchte. Wenn Gott Dinge verzögert aus unserer Perspektive, dann gibt es dafür immer Gründe. Und die Frage ist, wenn er nicht sofort handelt und wenn er über uns diese Zeiten, wo Schwierigkeiten da sind, wenn er die zulässt, wie gehen wir damit um? Und das Spannende ist, dass dieses Problem, hier ist Leid und ich bete und Gott wartet mit der Rettung, dass diese Spannung bereits von dem Herrn Jesus aufgegriffen wurde. Hier mal ein Text aus Lukas Kapitel 18. Da geht es eigentlich ums Gebet und am Ende eines Gleichnisses über Gebet. Lesen wir Lukas Kapitel 18, die Verse 7 und 8. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen. Also du hast eine Leitsituation und jetzt redet Jakobus über Geduld. Er redet über Geduld, weil Gott dich im Leid drin lässt. Aber du betest doch die ganze Zeit. Liegt das denn an Gott? Ist Gott nicht willig und nicht bereit, dich zu retten? Und jetzt lesen wir hier, ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. So, das heißt, Gott zögert nicht, uns zu retten. Er handelt tatsächlich ohne Verzug. Aber es gibt halt in diesem großen Paket Leben oder Geschichte, ja, da gibt es halt noch andere Player. Und deswegen, weil es Gründe gibt, handelt Gott vielleicht jetzt einfach mal noch nicht. Und die Frage, die Jesus hier seinen Zuhörern auf solche Situationen hin, wo du betest und wo Gott dein Gebet nicht sofort erhört, sondern dich in der Situation drin lässt, die Frage, die Jesus uns an der Stelle mitgibt, die lautet, sag mal, wenn ich dann komme, was werde ich denn bei dir finden? Ist da Glaube bei dir dann in dem Moment, wo ich komme, oder ist da vielleicht Resignation? Wirst du ausharren und geduldig warten, einfach deshalb, weil du mir vertraust? Oder wirst du vielleicht in der Zwischenzeit aufgeben, mich verleugnen, womöglich deinen Glauben wegwerfen? Was werde ich vorfinden, wenn ich tatsächlich so schnell, wie die Umstände es erlauben, komme, um dich zu retten? Was werde ich bei dir finden? Und merkt ihr, wenn ihr das so miteinander vergleicht, Lukas Kapitel 18, Jakobus Kapitel 5, merkt ihr, wie ähnlich Jakobus und sein Halbbruder argumentieren. Ich muss zugeben, es macht mir total Spaß, mit euch den Jakobusbrief zu studieren. Und es macht mir persönlich Spaß, diese Bezüge zwischen Jesus und Jakobus herzustellen. Manchmal habe ich den Eindruck, Jakobus ist vielleicht der Briefeschreiber im Neuen Testament, der am besten verstanden hat, wie Jesus tickt. Und es muss ja eigentlich auch so sein. Wenn du mit so jemandem groß wirst, ja, hast du da irgendwie 2 Jahrzehnte mit dem mehr oder weniger Zeit verbracht. Also man merkt, er weiß genau, worum es geht. Aber kommen wir zurück zu unserem Text. Jakobus Kapitel 5, Vers 9. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Bevor ich diesen Text auslege, möchte ich eine Einschränkung tun. Die Einschränkung geht etwa so. Es ist noch keine Sünde, wenn man mal frustriert ist. Okay? Gerade wenn du Gemeindeleiter bist, dann darfst du auch schon mal über die Begriffsstutzigkeit und über die Dummheit deiner Schäfchen kurz seufzen. Das ist völlig okay. Ich darf meinen Frust auch artikulieren. Okay? Auch gegenüber den Betroffenen. Das ist noch keine Sünde. Wir sehen das bei dem Herrn Jesus, dass er durchaus auch mal bereit ist, seinen Unmut zu äußern. Ich habe euch eine Stelle mitgebracht, Lukas Kapitel 24. Das ist nach der Auferstehung. Okay, eigentlich ist die Sache durch. Jeder könnte jetzt verstehen, was passiert ist. Natürlich versteht es niemand. Deswegen Lukas Kapitel 24, Vers 25 und 26. Da spricht der auferstandene Jesus zu den beiden Emmaus-Jüngern. Er sagt, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Okay, das darf man auch schon mal sagen. Und deswegen, meine Ansprache nächstes Jahr könnte lauten, O ihr Unverständigen und Trägen, alles zu prüfen und umzusetzen, was euch letztes Jahr auf der Sops gepredigt wurde. Könnte ich sagen. Oh, wäre nicht schlimm. Ich darf als Bibellehrer tatsächlich erwarten, dass ihr, oder wir dürfen das erwarten als Bibellehrer, dass ihr unsere Predigten nehmt, am Wort Gottes prüft und wenn ihr sagt, yo, das war richtig, was er gesagt hat, dann dürfen wir erwarten, dass ihr das umsetzt. Jedenfalls dürft ihr euch nicht darüber beschweren, dass wir uns über dumme und gleichgültige Zuhörer ärgern. Okay, wir dürfen das auch mal sagen. Das ist noch keine Sünde. Das war die Einschränkung. Kommen wir zurück zu unserem Text. Weil das ist nicht das, was Jakobus meint. Hier steht, seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Jesus spricht hier von einem Seufzen, das mit dem Thema geduldig sein zu tun hat. Man merkt das daran, dass es auch im nächsten Vers gleich wieder mit diesem Thema Ausharren, Geduld weitergeht. Es geht also um ein Seufzen, das so sündig ist, dass Gott mich dafür richten wird. Und es geht darum, dass ich über andere Christen seufze. Es steht ja hier, seufzt nicht gegeneinander. So, worum geht's? Es geht darum, dass Jakobus hier zu Menschen redet, die unter Druck stehen. Und Stress und Druck, wenn in meinem Leben die Probleme zunehmen, diese Dinge fördern Ungeduld. Also es geht um ein Seufzen, das aus Ungeduld heraus entsteht. Ich seufze, weil andere Christen mit ihren, ich sag mal, mit ihren Einschränkungen und mit ihrem Unverständnis und mit ihren eigenen Problemen mir im Wege stehen. Ja, ich will meine Probleme lösen, aber ich will jetzt kein Lastenträger für andere sein. Ich will, wenn ich unter Druck stehe, jetzt auch nicht andere Geschwister lieben, sondern ich will erst einmal meine Probleme in den Griff kriegen. Und wisst ihr, weil meine Probleme, die ich jetzt habe, so viel wichtiger sind als die Probleme aller anderen Leute in der Gemeinde. Deshalb wehe, wehe, wenn die anderen nicht funktionieren, wenn die mir nicht helfen oder mir nicht so helfen, wie ich mir das vorstelle. Oder schlimmer noch, wenn die wollen, dass, wo ich so viel Druck und Probleme habe, ich jetzt plötzlich ihnen helfe, dass sie plötzlich denken, ihre Probleme seien wichtiger als meine. Wehe, Freunde, wehe. Was bilden die sich ein? Sehen die nicht, wie schlecht es mir geht? Wie kommen die auf den Gedanken, dass ich noch Kraft für ihre Probleme habe? Oder Lust auf ihre Sorgen? Das ist hier mit gemeint. Versteht ihr dieses? Das ist dieses, seufzt nicht gegeneinander, Brüder. Es ist dieses, ich stehe unter Druck und die anderen werden mir einfach zur Last. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Bitte vergiss auch, wenn du unter Druck stehst, nie, dass deine Geschwister ein Recht darauf haben, dass du ihnen beistehst. Und ja, wenn ich gerade eigene Probleme habe, dann weiß ich natürlich, dann wird das schwieriger. Wenn es mir selber nicht gut geht, dann mag mir das wirklich auch selber schwerfallen, anderen auch noch einen Blick für die anderen zu behalten. Aber seufzen, das geht gar nicht. Wenn wir das tun, dann verachten wir die Geschwister. Dann fehlt es uns im Umgang mit den Geschwistern tatsächlich an Liebe. Und dann wird Gott, und das muss uns einfach klar sein, dann wird Gott uns dafür richten. So, ich hatte gesagt, es geht um ein Seufzen im Kontext von Geduld. Und das merkt man jetzt, wenn man weiterliest, weil es geht jetzt wieder zurück zu dem anderen Thema. Jakobus Kapitel 5, die Verse 10 und 11. Nehmt Brüder zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Okay. Ihr merkt, wir sind beim Thema Geduld. Propheten sind da ein Vorbild. Ein Vorbild, wenn es darum geht, geduldig Leid zu ertragen. Und es ist wichtig, dass wir, wenn wir über Propheten nachdenken, eines verstehen. Für uns sind diese Leute, die im Alten Testament beschrieben werden, ganz schnell in unserem Kopf irrtümlicherweise sowas wie geistige Überflieger. Die haben zwar auch Schlimmes erlebt, aber man kann ganz schnell denken, das waren halt so ganz besondere Menschen. Und da müssen wir uns davor hüten. Wir müssen uns deshalb davor hüten, weil es Jakobus genau darum geht, diesen Eindruck nicht aufkommen zu lassen. Wenig später in Jakobus Kapitel 5, Vers 17 werden wir über Elia lesen. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Also was Jakobus sagen möchte ist, eigentlich sind so die Propheten des Alten Testaments, das sind eigentlich Normalos. Das sind keine geistlichen Überflieger. Und genau weil sie so normal sind, taugen sie für uns auch als Vorbild. Als Vorbild, wenn es um das Thema Geduld im Leid geht. Und wenn ihr euch jetzt tatsächlich mal mit dem Leben von Propheten beschäftigt im Alten Testament, werdet ihr feststellen, die hatten echt manchmal es ganz schön schwer. Nicht immer ihr ganzes Leben lang, aber die hatten sehr häufig so Momente, wo du denkst, wow, ja, Leid gehörte definitiv zum Erfahrungsschatz der Propheten. Und jetzt ist der Punkt der, Propheten kontern Leid immer mit Geduld und Ausharren. Also sie begegnen dem Leid aus der Perspektive einer, ich nenne das mal, robusten Gottesbeziehung. Die sind alles andere als leidgeil. Okay? Keiner möchte als Märtyrer sterben. Keiner streckt sich danach aus, dass man ihn möglichst schnell umbringt. Die sind schon psychisch gesund. Und trotzdem gehen sie auch, wo das nötig ist, dem Leid nicht aus dem Weg. Und rückblickend sagt dann Jakobus, Jakobus 5, Vers 11, rückblickend feiern wir solche Leute, die so gelebt haben. Ja, Jakobus 5, Vers 11, siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Und dann geht's im Text weiter. Jakobus nimmt ein konkretes Beispiel. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ausharren Hiob. Du liest Hiob, du hast die Geschichte vor Augen und vielleicht bist du ein klein bisschen verwundert. Ist hier bei seinem Ausharren nicht der Typ, der den Tag seiner Geburt verwünscht und am liebsten nicht geboren wäre, ja? Oder ist Hiob nicht der Typ, der mit seinen Freunden so gar nichts anfangen konnte, als die da kamen, um ihm zu helfen? Und der Punkt ist, ja, genau das. Und trotzdem geht's mir so, ich finde das absolut genial, dass Jakobus genau Hiob hier als ein Vorbild fürs Ausharren bringt. Warum? Weil wenn wir Ausharren hören, dann denken wir wahrscheinlich zuerst an Passivität, so stoische Passivität. Ich stehe wie so ein Stein da und dann kommt der Sturm und nichts kann mich umwerfen. Ja, so dieses, ich lasse halt mal Gottes komische Ideen von Leben über mich einfach ergehen. So ein Monolith. Und jetzt schaust du dir Hiob an und du merkst, das ist falsch. Natürlich gibt es diese Momente, wo ich mich vor Leid verstecke. Die gibt's immer. Gott ist mein Schild, hinter dem ich mich bergen darf. Ich darf mich im Leid verstecken. Aber ich muss auch begreifen, dass Ausharren im Leid viel mehr ist, als einfach nur sich vor dem Leid zu verstecken. Und da ist Hiob klasse. Weil wenn du dir Hiob anschaust, dann merkst du, der als ein Vorbild für Ausharren, Wahnsinn. Ich habe mal überlegt, wofür steht Hiob? Und ich habe gemerkt, das ist so eine ganz verrückte Mischung. Das ist so eine Mischung aus absoluter Ehrlichkeit. Ja, da kommen die Freunde und sagen, du hast gesündigt. Nein. Okay, ja. Nein, habe ich nicht. Punkt. Ja. Absolute Sturköpfigkeit, ja. Ein Durchhaltevermögen, der Hammer. Aber auch dann dieses Ringen mit Gott, ja. Oder diese tiefen geistlichen Überzeugungen, die er da einfach da reinwirft. Das ist die Mischung, aus der das Ausharren von Hiob besteht. Hiob lässt sich weder von den komischen Vorschlägen seiner Frau, noch von der falschen Theologie seiner Freunde, noch von den Umständen irgendwie unterkriegen. Das ist der Hammer. Er hält einfach an Gott fest und läuft einfach weiter und weiter und weiter und weiter. Und weil er an Gott festhält, und zwar an Gott als Person, als Freund und als Hoffnung, deswegen kriegt er das, was ich für mich nenne, kognitive Dissonanzen. Okay? Also deswegen entsteht da diese Spannung. Hier ist Gott, mein Freund, von dem ich weiß, dass er mich liebt. Und ich verstehe ihn nicht. Ich verstehe nicht, wo er ist. Ich verstehe nicht, was er hier gerade mit mir macht. Aber ich möchte ihn als Freund nicht verlieren. Versteht ihr diese Spannung? Ich verstehe Gott nicht, aber ich will ihn auch nicht verlieren. Und in diese Spannung hinein findet Ausharren statt. Nicht als etwas Passives, wo ich einfach nur wie so ein Monolith dastehe und mich von dem, was passiert, nicht berühren lasse, sondern in Form eines Ringens mit Gott. Ich bleibe einfach wie Hiob dran, und zwar im Glauben und nicht im Schauen. Hiob weiß nicht, wie die Geschichte ausgeht. Er erträgt den Verlust seines Besitzes, den Verlust seiner Kinder, den Verlust seiner Gesundheit, den Verlust seines guten Rufs. Er erträgt eine dumme Frau, dumme Freunde, eine Gesellschaft, die ihn meidet. Aber er bleibt die ganze Zeit immer an Gott dran. Er läuft einfach immer weiter. Er hört nicht auf mit dem Glauben, mit der Geduld, mit dem Ausharren. Er macht einfach immer weiter. Er wartet auf Gott, darauf, dass Gott ihn rettet. Und dann heißt es hier, und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Wenn es hier heißt, das Ende des Herrn, dann ist hier nicht das Ende Gottes gemeint, okay? Sondern gemeint ist das Ende der Leidensgeschichte von Hiob. Ein Ende, das seinen Ursprung in Gott findet. Also wenn hier steht, das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dann ist gemeint das Ende der Leidensgeschichte, so wie Gott dieses Ende wirkt. für alle Freaks, das muss man einfach einmal machen in einer Predigt auf einer Sops. Das ist ein Genitivus auctoris, okay? Nur wenn ihr das mal nachschlagen wollt, ein Genitiv des Ursprungs. Das Ende, das der Herr bewirkt. Und die Art und Weise, wie Gott am Ende mit Hiob umgeht und alles wieder gut macht, zeigt etwas von dem Mitgefühl und der Barmherzigkeit Gottes. Wir können das nachlesen, wir können das studieren, wir können uns davon inspirieren lassen, wir können das als ein Vorbild nehmen. Und deswegen lasst uns, wenn Zeiten kommen, wo du sagst, das ist mir einfach viel zu heftig, lasst uns wie ein Hiob so ganz aktiv einsteigen. Ihr dürft gerne sogar klagen. Ihr solltet nicht anklagen. Aber wenn ihr Fragen habt, dann müssen die raus. Aber lasst uns an der Stelle die Lektion von Jakobus wirklich lernen. Das Ausharren, dranbleiben, weiterlaufen, dass das einfach nötig ist, um im geistlichen Leben zu überleben und am Ende anzukommen. So, das war Teil 1. Das war die Auslegung von Jakobus Kapitel 5, die Verse 7 bis 11. Ein relativ einfacher Text, habt ihr gemerkt, kann man also wenig zu sagen. Aber so einfach er sich predigen lässt, ich kann euch jetzt schon versprechen, ihr dürft ihn ein Leben lang einüben. Das ist einfach so. Das ist so simple Wahrheiten, wo du jedes Jahr neu dazulernen darfst. Dann kam meine Tochter auf mich zu und sagte, Papa, du hast doch dieses Thema Ausharren. Kannst du was dazu sagen, wie man als Christ so länger durchhält, so über Jahrzehnte hinweg? Also so nicht nur Ausharren Jakobusbrief, sondern Ausharren grundsätzlich. Und ich dachte mir, ich habe mich 1987 bekehrt. Und ich habe seit dieser Zeit tatsächlich eine Menge erlebt. Eine Menge erlebt mit Gott und auch mit Menschen. Und ich kenne die Schattenseiten von Gemeinde. Ich kenne Verrat, Arroganz, Videos, die mich als Irrlehrer diffamieren. Ich kenne Geschwister, die meine Predigten hören, aber es ändert sich nichts in ihrem Leben. Ich bin schon ausgenutzt worden, angelogen worden. Man hat mich in diverse Schubladen gesteckt, wo ich gar nicht rein wollte und so weiter. Also ich habe das alles erlebt, aber ihr seht, ich bin immer noch dabei. Warum? Und als Katrin das so sagte, dachte ich mir, macht das überhaupt Sinn, wenn ich euch das mal so zeige? Also jetzt kommen 7 absolut subjektive Punkte. Okay, 7 Dinge, wo ich sage, die stehen da halt und die sorgen dafür, dass mein Leben halt weiterläuft mit Gott. Wenn du sagst, ich kann damit nichts anfangen, hey, ist geschenkt. Das ist jetzt nicht Wort Gottes. Das ist einfach nur, Jürgen sagt mal so, was er so ein bisschen treibt und bringt einfach mal 7 Punkte. Punkte, die mir halt helfen, okay? Und vielleicht ist 1 oder 2 dabei, wo du sagst, da denke ich nochmal drüber nach. Gut, also 7 Tipps, die mir dabei helfen. Einfach dran zu bleiben und nicht auszubrennen. Fangen wir mit dem ersten Tipp an. Der erste Tipp heißt heiliger Egoismus. Ich habe mich entschieden, die Ewigkeit mit Gott verbringen zu wollen. Okay? Ihr habt diese Entscheidung getroffen. Und ich gebe auf dem Weg dahin keinem Menschen das Recht, mich von diesem Weg wieder abzubringen. So, ich bin da ein bisschen schräg, das wisst ihr schon. Ich sage so Dinge wie, mein Lieblingsanbetungslied ist Nothing Else Matters von Metallica. Und das ist wirklich so. Und mitten in diesem Text, also wenn ihr den jetzt nicht kennt, da gibt's eine Strophe in diesem Text, in diesem Lied, Nothing Else Matters, da heißt es, never cared for what they do, never cared for what they know. Also, mir ist wirklich egal, was andere Leute denken zu wissen, und mir ist auch wirklich egal, ja, was sie tun. Das ist das Credo meines Lebens. Mir ist egal, was die anderen tun, und mir ist egal, was die anderen meinen zu wissen. Mir ist das in letzter Konsequenz wirklich egal. Warum? Ich will die Ewigkeit mit Gott verbringen. Und wenn Menschen mich enttäuschen, wenn diese Welt sich als Vorhölle entpuppt oder wenn ich über meine eigenen persönlichen Grenzen nur noch heulen könnte, dann hole ich mein Credo raus und werde weitergehen. Ich bin der, ja, Ich bin der, der morgens aufwacht, sein Kreuz aufnimmt und einfach weitergeht. Ich erwarte von dieser Welt nichts. Und natürlich, wenn Gott mich beschenkt, ich freue mich riesig über das, was Gott mir schenkt. Ich habe da gar kein Problem damit. Aber ich mache für den Ausgang meines Lebens nur eine Person verantwortlich. Und das bin ich selber. Ich habe mich entschieden, am Ende bei Gott anzukommen. Und weder meine Hormone, noch andere Menschen, noch der Zeitgeist, noch dem Teufel mit seinen Lügen gebe ich das Recht, mich davon wieder abzubringen. Das ist der erste und vielleicht wichtigste Punkt. Und wenn ich manchmal schräg rüberkomme, denke an das. Ich will ankommen. Okay? Und ich kann dir nur selber raten, trau dich, diesen heiligen Egoismus zu leben. Ich weiß, das ist ein ganz komisches Wort, heiliger Egoismus. Das geht gar nicht, dass man das so ausdrückt. Aber ihr habt vielleicht ein bisschen verstanden, worum es dabei geht. Ein zweiter Punkt, der mich ebenso hat dranbleiben lassen. Gottes Wort im Herzen. Ich komme aus einer desaströsen Kindheit, wo die Ideen von Menschen, die halt für mich verantwortlich waren, mir mein Leben ruiniert haben. Und ich habe deshalb mit dem Moment meiner Bekehrung eine Entscheidung getroffen. Ich habe die Entscheidung getroffen, ich baue mein Lebenshaus auf den Felsen. Ich vertraue Gottes Wort. Ich will es lesen und studieren, darüber nachdenken, es im Herzen haben, ich werde danach leben. Und ich will es nicht einfach von anderen Leuten übernehmen. Das hat was mit meiner Kindheit zu tun. Ich misstraue jedem, auch jedem Prediger. Ich will es selber lesen, ich will es selber durchdenken, ich will mir eigene Gedanken machen, ich will es auswendig lernen. Und ich gebe dem Wort Gottes das Recht, in jeden einzelnen Bereich meines Lebens hineinzusprechen und mich überall auf die Weise zu verändern, wie Gott sich das vorstellt. Ich möchte wirklich in meinem Leben alles an Dummheit und Lüge und Sünde und Selbstbetrug rausschmeißen. Ich möchte das loswerden. Ich will das so schnell wie möglich loswerden. Und deshalb werde ich das tun, was Gottes Wort sagt. Ich bin da absolut gnadenlos. Wenn das Wort Gottes etwas sagt, dann, ja, wenn es heißt, segne deine Feinde, dann werde ich sie segnen, obwohl ich ihnen eigentlich die Pest an den Hals wünschen möchte. Und wenn da steht, du sollst deine Sorgen bei Gott abgeben, dann werde ich das tun, obwohl sich das richtig gut anfühlt, auch mal Opfer zu sein. Und egal was da ist, ich werde Sünden bekennen, weil Gott sagt, gib sie mir zurück und so weiter. Ich werde einfach nur genau das tun, was Gottes Wort sagt. Und ich kann nur sagen, nach jetzt, ich weiß nicht, ja, seit 1987, könnt selber rechnen, ja, nach diesen Jahrzehnten des Gläubigseins, es hat sich einfach unglaublich bewährt. Ich bin einfach nur happy an der Stelle. Dritter Punkt. Ich liebe das Buch Prediger. Ich liebe es unendlich. Ich liebe es, weil es so grundehrlich ist. Und deshalb weiß ich, die Welt, in der ich lebe, die Bibel sagt, ist nichtig. Sie ist kaputt. Und sie wird auch nicht durch meine Bekehrung wieder heil. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir leben auf Hoffnung hin in einer nichtigen Schöpfung, die nicht fair ist, nicht logisch ist und auch nicht gerecht ist. Wir leben in einem Flickenteppich aus Zufall und Vergänglichkeit, wo das Unvorhergesehene einfach mal so von der Seite einfach reinkommen und alles kaputt machen kann. Und wisst ihr, was das bei mir auslöst? Dieses Wissen um die Kaputtheit der Schöpfung, in der ich lebe, die ich nicht repariert kriege? Und jetzt seid bitte nicht überrascht. Es löst bei mir Gelassenheit aus. Ich bin unglaublich gelassen. Der Prediger hat mich gelassener gemacht als jedes andere Buch der Bibel. Warum? Weil ich weiß, da wo ich heute stehe, bin ich am Ziel. Ich sage den Satz nochmal, weil er so wichtig ist. Und ihr könnt dazu Prediger 9, Vers 7 auswendig lernen. Ich weiß, dass da, wo ich heute stehe, bin ich am Ziel. Ich muss wirklich nur das tun, was in meiner Kraft steht. Ich muss nur den Weg gehen, den Gott vor mir öffnet. Ich kann völlig humorvoll damit umgehen, dass Dinge nicht in meinem Sinn verlaufen. Das muss ja auch irgendwo sein. Ich weiß, dass Zeit und Geschick mich jederzeit treffen, mir jederzeit einen Strich durch die Rechnung machen können. Ich weiß nicht, wie lange die Gemeinde, die ich gründen durfte, wie lange die besteht. Wisst ihr, einfach mal nüchtern bleiben. Super wichtig. Ich erwarte nicht, dass diese kaputte Welt mich glücklich macht. oder ich sie durchschaue. Sie ist ein Auslaufmodell. Ich seufze, weil die Schöpfung seufzt. Ja? Die Schöpfung seufzt, ich seufze mit und ich hoffe, wisst ihr worauf? Auf eine neue Welt. Da will ich hin. Vierter Punkt. Und der ist auch sehr, sehr wichtig für mich, weil ich ein bisschen manchmal zu viel arbeite. Ich gönne mir ganz bewusst Freude, viel Ruhe, in den meisten Wochen des Jahres sogar einen richtigen Ruhetag. Ich habe neben meiner genialen Frau auch noch ein paar richtig tolle geistliche Freunde, die für mein Leben eine absolute Bereicherung sind. Natürlich achte ich darauf, dass das Gute in meinem Leben nie zum Götzen wird. Logisch. Aber ich weiß einfach um die Kraft, um die schiere Kraft, die aus einem geistlichen Genuss heraus erwächst, für den ich Gott danken kann. Und wisst ihr, das geistliche Leben ist ein Marathon. Lasst uns das nie vergessen. Lasst uns nie vergessen, dass Sünde und Entmutigung besonders in einem stressigen Leben ohne zu viel Ruhe gedeihen. Ja, zu wenig Ruhe, zu wenig Intimität, zu wenig gute Freunde ist eigentlich ein Garant fürs Ausbrennen und fürs Aufgeben. Und deshalb gibt es bei mir den Ruhetag und deswegen gibt es die Eheabende. Deswegen gibt es romantische Wochenenden. Deswegen haben wir eine gesunde Feier- und Genusskultur. Wenn wir nach Hause kommen, nach einer Sops gibt's immer eine Pizza. Ist einfach so, ja? Also das ist so, du sitzt im Auto und weißt so, ja, jetzt sind wir so in Rufweite von Call a Pizza. Komm, ja, jetzt, ja, dreiviertel Stunde. Jo, lass überlegen, ja? Das ist immer der Fall. Und das ist auch schön, wenn der kleine Workaholic in mir mal wieder Amok läuft, dann erinnere ich ihn daran, dass Gott als der Herr der Arbeit mir auch mal sagen darf, wann es genug ist. Nächster Punkt. Ein intensives Gebetsleben. Ich muss eigentlich nichts dazu sagen, oder? Jakobus schreibt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Die Qualität meines Gebetslebens ist ein direktes Abbild meiner Gottesbeziehung. Jesus verbringt ganz viel Zeit alleine mit Gott. Ich versuche das auch. Und ich merke, dass diese Zeit mir ganz viel Gutes tut. Also immer dann, wenn Frust und Stress zunehmen, dann achte ich, dass ich mehr Zeit alleine mit Gott verbringe. Einfach deshalb, weil ich seine Nähe brauche. Ich brauche diese Ausrichtung, die ich bekomme. Ich brauche Segen. Ich brauche Trost. Ich brauche Weisheit, Vergebung. Und ich glaube, mehr als alles andere hat intelligentes Gebet und dieses Alleinsein mit Gott mich in meinem Leben davor bewahrt, alles hinzuschmeißen. Und sowohl aus meiner Ehe als auch aus der Gemeinde zu fliehen. Jetzt wisst ihr Bescheid. Heiligung, okay? Ich habe das jetzt, wer jetzt nicht Bescheid weiß, war bei den Seminaren nicht dabei. Aber Ping. Wenn Gott mich anpingt, das heißt, wenn ich den Eindruck habe, dass durch eine Predigt, durch Bibellese, durch ein Buch, durch ein Gespräch, er in mein Leben hineinspricht und sagt, Jürgen, da musst du was ändern, dann werde ich dafür sorgen, dass dieser Ping etwas bewirkt. Ich werde ihn nicht ignorieren, ich werde ihn nicht vergessen, ich werde darüber nachdenken, auswendig lernen von Bibelversen, nur so als Stichwort. Warum? Weil wir ernten, was wir säen. Und deswegen nehme ich jede Abweichung vom Wort Gottes ernst. Mit dem Bild des Hohelieds, ich werde jeden kleinen Fuchs, der sich in meinem Leben zeigt, versuchen zu erschlagen. Ich werde Probleme erkennen, ich werde sie benennen, ich werde mir Hilfe holen, ich werde sie lösen. Das werde ich tun, so schnell es geht. Ich werde sündiges Verhalten nicht übersehen, nicht tolerieren, ich werde es bekennen. Und vor Gott und eventuell auch, wo es bei Menschen ist, auch vor Menschen wirklich wieder in Ordnung bringen. Ich werde der Heiligung nachjagen. Einfach nur, weil die Bibel sagt, wenn du es nicht tust, wirst du Jesus nicht sehen. Das macht natürlich nicht viel Spaß, das ist schon klar. Aber es ist super wichtig. Super wichtig, um langfristig in der Spur zu bleiben. Weil wenn du dir eine kleine Abweichung gönnst, das wird irgendwann dich am Ziel vorbeiführen. Letzter Punkt. Und dieser letzte Punkt Ich weiß nicht, ob ihr den nachzeichnen könnt. Nicht jeder von euch hat meine Vergangenheit. Nochmal, das sind meine Punkte. Ihr könnt andere Punkte haben. Meine Tochter wollte wissen, was mir wichtig ist. Biografische Grenzen feiern. Das ist so ein typischer Jürgen-Punkt wahrscheinlich. Wir bringen unsere Biografie mit in unser geistliches Leben. Und wir tun gut daran, uns dieser Tatsache immer bewusst zu sein. Was heißt das? Ich mache mal ein Beispiel. Paulus spricht davon, dass wir uns unserer Schwachheiten rühmen sollen. Das heißt, wir sollen eigentlich nicht mit den Dingen angeben, die wir toll können, sondern mit den Dingen, wo wir nicht so toll sind. Wir sollen das feiern, wo wir schwach sind. Das ist der Grund, warum ich, wenn mich jemand hier vorne vorstellt, ich hasse es wie die Pest. Weil die natürlich nicht all die Schwächen meines Lebens, ja, die sagen ja nicht, ah, wir haben hier einen Prediger, der kann sich Dinge nicht gut merken, der ist nicht sonderlich empathisch, ja, der lispelt und hat Senk- und Spreizfüße. Das sind ja nicht die Dinge, die man sagt. Man sagt da irgendwie sowas mit, hat eine Gemeinde gegründet, ein Buch geschrieben und solche Sachen gemacht. Aber eigentlich müsste man sagen, es sind die Schwächen, mit denen wir angeben müssen. Warum sind es unsere Schwächen? Na, ganz einfach, weil gerade die Aspekte, wo wir nicht so toll sind, das sind die Dinge, wo Gott sich in seiner ganzen Herrlichkeit und Stärke einfach mal beweisen kann. Da wirkt er mächtig durch uns. Und deswegen darf ich und werde ich auch weiterhin meine Senk- und Spreizfüße feiern. Ja, ich werde meine Grenzen feiern. Ich darf barmherzig mit mir umgehen. Ich darf über mich selber ein bisschen schmunzeln. Ich darf wirklich ehrlich aus Gnade leben. Jakobus würde vielleicht sagen, der Niedrige rühme sich seiner Hoheit. Wisst ihr, ich darf mich sehen als genau der, der ich bin. Ich darf mit meinen Talenten wuchern, die Gott mir gibt. Ja. Aber ich darf den ganzen Rest, ist das nicht herrlich? Der Erfolg, das geistliche Wachstum, ich darf das ganz ruhig in Gottes Hand geben. Er darf entscheiden, er darf wirklich entscheiden, ob ich gut bezahlter Pastor einer Mega-Church werde oder ob man mich als Heretiker auf dem Scheiterhaufen verbrennt. Das liegt in Gottes Hand, nicht in meiner Hand. Wisst ihr, mir ist als Prediger eines klar. Es kommt nicht auf mich an. Gott kann mich benutzen, aber er muss es nicht. Er könnte auch, wie im Fall von Biliam, einfach mal eine Eselin reden lassen. Versteht ihr? Ich bin tatsächlich nicht wichtig. Und dieses Wissen tut mir unendlich gut. Und deswegen habt ihr hier 7 Tipps von einem, der erstmal dran geblieben ist. Und vielleicht könnt ihr euch aus dem ein oder anderen Tipp irgendwas mitnehmen, wo ihr sagt, ach ja, da denke ich nochmal drüber nach. Und wenn ihr das Skript sucht, dann werdet ihr das auf frogwords.de finden. Amen.
Das war's für heute. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.